Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13. Stopp, das war viel zu weit. Ich lerne damit umzugehen. Sind wir untreu, bleibt Gott treu. Denn Gott kann sich selbst nicht untreu werden. Aber das gilt nicht nur für Gott im Neuen Testament, sondern schon durch das gesamte Alte Testament hindurch leuchtet Gottes Treue auf. Und besonders leidenschaftlich berührend im alttestamentlichen Buch Hosea. Hosea soll als Bote Gottes Gottes Wesen demonstrieren. Und es kommt zu einem eigentlich skandalösen Beispiel. Ausgerechnet der Bote Gottes soll sich zeichenhaft in eine treulose Ehefrau, eine Ehebrecherin, sie als Frau nehmen und mit ihr Kinder bekommen. Ich lese dazu aus Hosea 1, den Vers 2 vor. Als der Herr zum ersten Mal zu Hosea sprach, befahl er ihm: Such dir eine Hure und mache sie zu deiner Frau. Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Denn mein Volk ist wie eine Hure. Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern nach. Und Hosea heiratet diese Frau. Er heiratet Gomer und folgt Gottes Anweisung. Wir können uns nur entfernt vorstellen, wie sein Umfeld darauf reagiert haben wird. Und dann kommt es auch noch so, wie vermutlich alle Kritiker ihn vorgewarnt haben werden: Seine Ehefrau erweist sich entsprechend ihrer Biografie tatsächlich als treulos. Und um was bittet Gott seinen Boten darauf hin? Gott weist ihn an, sich seine treulose Ehefrau zurückzukaufen. Unser Thema ist ja heute, wir entscheiden uns für verbindliche Beziehungen. Und wir merken in diesem Text, wo Hosea zeichenhaft handelt, dass Gottes Treue der Grund und die Motivation unserer Treue sein können. Und dann heißt es in Hosea 3, Vers 1, der Herr sprach zu mir, obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, das wäre ja schon schlimm genug, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, sagt Gott. Obwohl sie anderen Göttern nachlaufen, da kaufte ich meine Frau zurück. Also ich denke, krasser geht es eigentlich gar nicht. Hosea war unter mehreren Königen in den Jahren 750 vor Christus, vermutlich bis kurz vor dem Untergang des Nordreichs Israel durch die Assyrer im Jahre 722 tätig gewesen. Und die letzten Reden in seinen 14 Kapiteln sind beherrscht von diesem Vorgefühl der nahenden Katastrophe. Gott war mit seinem Volk Israel einen Treuebund eingegangen und den er immer wieder mit einer Ehe vergleicht. Aber das Volk lebt Gott gegenüber in ständigem Ehebruch. Gott spielt nicht die Hauptrolle, sondern eine Nebenrolle im Leben der Menschen. Und sie haben sich eben nicht nur von Gott abgewandt und damit die Beziehung zu Gott beschädigt, sondern auch den Platz, den er in ihren Herzen, in ihrem Leben haben sollte, mit vielen anderen Dingen ausgefüllt. Und diese anderen Prioritäten werden Götzen genannt. Hoseas tragisches Eheverhältnis soll dem Volk sein gestörtes, kaputtes Verhältnis zu Gott sinnbildlich vor Augen führen. Gott, der wie ein betrogener Ehemann leidet, ringt aber unablässig auf verschiedene Weise leidenschaftlich darum, sein geliebtes Volk wiederzugewinnen. Hören wir einmal aus Kapitel 6 seine Klage. Da beschreibt er die Untreue des Volkes: Ach, was soll ich bloß mit euch machen? Eure Treue ist so flüchtig wie ein Nebelschleier am Morgen. Eure Liebe zu mir verschwindet so schnell wie Tau unter der Sonne. Und Gott beschreibt, er hat versucht, sie mit Liebe zurückzugewinnen. Er hat durch die Propheten Gericht angedroht. Er schreibt: Ich habe versucht, euch mit harten Worten zur Umkehr zu bewegen. Was ich für richtig und gut halte, das habe ich euch deutlich gesagt. Es ist klar wie der helle Tag. Und dann sagt er nochmal deutlich, dass er von den ganzen äußeren Formen und Opfern überhaupt nichts hält, wenn mir jemand treu ist. So ist mir das lieber. Es ging Gott um die Herzenshaltung, nicht darum, vielleicht gewisse Formen noch korrekt zu leben. Die Botschaft dieser werbenden Liebe Gottes ist am eindrücklichsten im Buch Hosea, wo Gott von diesem Ehebund spricht. Gottes Liebe ist so groß, dass er trotz aller Untreue nicht müde wird, Mittel und Wege zu suchen, um sein Volk zu einer Umkehr zu bewegen, einer Hinkehr, dass sie wieder eine treue Beziehung miteinander haben. Und in ergreifenden Worten schildert Hosea den Schmerz, die Trauer Gottes, aber eben auch diese unerschöpfliche Liebe und Geduld. Und das Bild wechselt dann in Hosea 11 von dem Bild des Ehemannes zu dem Bild eines Vaters. In Hosea 11 heißt es: Ich war es, der meinem Volk das Laufen lehrte. Ich nahm es immer wieder auf die Arme. Aber die Menschen haben nicht erkannt, dass alles Gute, das ihnen geschah, von mir kam. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie gewinnen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht und dann wird das ausgeführt. Und trotzdem weigerten sie sich, mir zu vertrauen. Und dann geht es weiter. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen? Gott hätte allen Grund dazu, aber Gott ist treu. Wie könnte ich dich aufgeben? Sollte ich dich vernichten? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der bei euch wohnt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten. Alle werde ich zurückbringen. Das verspreche ich, der Herr. Gottes erstaunliche Treue wird zum Vorbild, zur Motivation für unsere verbindlichen Beziehungen. Immer wieder mahnt Gott in den ganz verschiedenen Lebensbereichen an, treu und verbindlich zu leben. Und vor diesem Hintergrund dieser unendlichen Treue Gottes wird dann auch verständlich, was Gott von Treulosigkeit in bestimmten Beziehungen hält. Wir merken, dass es beim letzten Propheten des Alten Testamentes, Maleachi, der um etwa 433 vor Christus wirkte, also 300 Jahre nach dem Propheten Hosea, alles auch nicht besser geworden war. In Maleachi, da heißt es, es wird wieder ein Bild gezeichnet, und zwar Ehe als Einheit, als Abbild für die Einheit, die Gott in sich selber ist, auch als Abbild der Liebe Gottes zu uns. Und in Maleachi 2 heißt es, haben wir Israeliten nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle geschaffen? Warum handeln wir dann so treulos aneinander und brechen den Bund, den der Herr mit uns geschlossen hat? Ja, das Volk hat dem Herrn die Treue gebrochen. Und dann kommt Gott selbst darauf zu sprechen, weil sie sagen, aber was haben wir denn getan? Was machen wir denn? Wir opfern dir doch immer noch die richtigen Opfer ganz korrekt. Aber da sagt er, von euren Opfern will ich gar nichts wissen. Ihr fragt nach dem Grund? Der Herr hat genau gesehen, wie ihr Männer eure Frauen verstoßen habt, mit denen ihr seit eurer Jugend verheiratet war. Ihr habt ihnen die Treue gebrochen, obwohl sie an eurer Seite waren. Der Herr hat einen Bund geschlossen. Hat der Herr euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint? Haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Und dann wird Gott ganz leidenschaftlich und sagt sogar etwas, was wir vielleicht gar nicht erwarten würden. Ich hasse Ehescheidung. Und das schreibt er damals den Männern, wo es ja noch nicht mal Internetpornografie gab. Was würde er heute sagen, wo man noch ganz anders die Ehe brechen kann als 300, 400 Jahre vor Christus? Jesus macht im Neuen Testament zu dem Thema ja sehr bewusst, dass es bei ehelicher Treue doch nicht um den äußeren Schein geht, den wir aufrechterhalten sollen, sondern bei Treue und bei Treulosigkeit geht es um ganz entscheidende Herzenshaltungen. Es geht um unser Herz und das, was sich vom Herzen her in unseren Gedanken und Gefühlen abspielt und dann erst in letzter Konsequenz zu Taten führt. Aber es geht gar nicht nur um Treue in unseren privaten Beziehungen, sondern um Treue in allen Lebensbereichen, zum Beispiel auch, was unser Verhältnis und unseren Umgang mit Geld angeht. Wenn wir nämlich verstehen, dass alles Gute uns von Gott zufließt und ihm ja unser ganzes Leben gehört, wenn wir das verstehen, dann sollte doch ein wenig zeichenhaft deutlich werden in unserem Leben, wie viel Geld wir Gott geben oder in seinem Sinne einsetzen, statt für uns zu behalten. Habgier und Egoismus stehen doch in krassem Gegensatz zu Gottes Großzügigkeit, mit der er uns bedenkt. Und so finden wir in Maleachi 3 einen Text zum Umgang mit Geld und vom Segen des Zehnten. Dort heißt es: Findet ihr etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Ihr betrügt mich doch die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Ihr habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben. Und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Gott möchte sein Volk beschenken. Und offensichtlich hat auch so, wie wir unser Geld einsetzen, wie wir mit Geld umgehen, wie wir dazu stehen, etwas damit zu tun, wie treu wir sind, wie verbindlich wir leben. Also es gibt ganz verschiedene Themen, merken wir. Und nun lässt sich ja fragen, wie können wir denn verbindliche Beziehungen leben? Ich habe ein Bild mitgebracht. Und hier sitzt eine Frau unter uns, die diesen Ring, den man da sieht, einmal verschenkt hat. Ich weiß nicht, ob sie sich daran erinnert und zu welcher Gelegenheit das war. Also sie lächelt freundlich, wahrscheinlich erinnert sie sich gerade. Und zwar, als meine Tochter etwa 15 Jahre alt war, hat sie mir begeistert von einem Buch erzählt oder einer Bewegung, die es damals neu gab. True Loves Wait. Wahre Liebe wartet. Und hinter dieser Bewegung stand die Idee und das Ideal, sich sozusagen aufzubewahren für den zukünftigen Ehemann, den man natürlich mit 15 Jahren in aller Regel nicht kennt oder zumindest weiß man es dann nicht, ob der es auch wird. Und das kann ja auch noch eine Weile dauern. Aber die Idee dahinter war, innerlich zu sagen, okay, irgendwann werde ich diesen Menschen kennenlernen, der am besten zu mir passt. Und ich möchte so lange auf ihn warten, beziehungsweise mich so lange für ihn aufsparen, auch wenn ich ihn noch gar nicht kenne. Und als Zeichen dafür trage ich einen Ring, um mich immer wieder daran zu erinnern, um nicht unverbindliche Beziehungen zu leben, und damit vielleicht selbst Schaden zu nehmen, Verletzungen bei anderen hervorzurufen, dieser Ring als Erkennungszeichen. Und das hat unsere Tochter dann einer damaligen Nachbarin erzählt und die war so freundlich, ihr dann so einen schicken Ring zu schenken, den sie dann die Jahre über getragen hat. Wir können uns also aufgrund von Gottes Treue und von Gottes Treue motiviert entscheiden, dass wir, selbst bevor wir in eine feste Beziehung kommen, gute Weichenstellungen vorzunehmen. Dass wir nämlich in verbindlichen Beziehungen leben wollen und dass wir auch Intimität in diesen Rahmen einer verbindlichen Beziehung stellen wollen. Dass wir Intimität in einen Rahmen stellen, wo wir tatsächlich auch letztgültig bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, auch für unsere gelebte Sexualität. Und diesen von Gott als Schutzrahmen gewählten Rahmen der Ehe zu wählen. Und das ist ja überhaupt nicht als Einengung zu verstehen, sondern gerade als Schutz. Ich weiß nicht, was ihr so für Beziehungen zu Aufsparen habt. Also ich kann dem unheimlich was abgewinnen. Einer meiner Söhne hat mir mal Adventskalendersäcke genäht und der andere füllt mir jedes Jahr im Dezember diese Säcke mit Inhalt. Und die besten Sachen, die spare ich mir auf. Also davon spare ich mir etwas auf, dass ich im Januar noch was in den Säcken habe. Weil ich das einfach toll finde, mir was aufzusparen und immer zu wissen, da ist was ganz Kostbares und darauf warte ich noch eine Weile und der Wert steigt damit immer mehr und irgendwann im Januar werde ich mich mit dieser Schokolade hinsetzen und einen Kaffee trinken und es besonders genießen, dass ich mir das aufgespart habe. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber Dinge, worauf man spart, denen gibt man einen besonderen Wert. Die steigen praktisch mit der Wartezeit noch im Wert. Und so kann auch ein zukünftiger Ehepartner an Wert steigen, weil ich nicht alles vorwegnehme, weil ich mir nicht schon etwas nehme, wofür ich noch nicht mal Verantwortung übernehme, sondern weil ich mir da etwas aufspare. Im positivsten Sinne, um dem anderen einen ganz besonderen Wert zu geben. Ich denke, Gottes gute Ordnung, sein Schutzrahmen sind ein Vorrecht, wenn wir das persönlich leben können. Ja, und in der Ehe, haben wir schon gerade in Maleachi gehört, hat der Herr euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint, heißt es da. Und im Epheserbrief im Neuen Testament heißt es zur Ehe, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Also es geht hier um Liebe und Respekt und zwar bei einem Langstreckenlauf. Und natürlich können wir darüber nachdenken, warum soll nun der Mann gerade seine Frau lieben? Also natürlich soll sie ihn ja auch lieben, aber warum ist das so betont? Und warum soll die Frau ihren Mann achten, respektieren? Vielleicht ist es so, zumindest tendenziell, dass es Frauen leichter fällt, zu lieben, auch mit Emotionalität und den Männern schwerer. Und deshalb ist ihnen das besonders gesagt. Und ich denke, manchmal fällt es Frauen so im Kreise ihrer Freundinnen eher schwer, dass sie respektvoll von ihren Männern sprechen. Und vielleicht ist das deswegen den Frauen gesagt. Also Liebe und Respekt. Und natürlich gilt das für alle. Aber das aufrechtzuerhalten, das über einen langen Zeitraum, über Jahre und Jahrzehnte, Liebe und Respekt zu bewahren, sich dafür zu engagieren, das ist echte Arbeit, das ist Einsatz. Und Gott möchte, dass wir diesen Einsatz bringen für die Ehen, in denen wir leben, damit nicht einfach eine Form gewahrt bleibt, sondern diese Form mit Inhalt gefüllt wird und wir mit unseren Ehen in dieser Welt Gottes treue Liebe zu uns signalisieren und ein deutliches Zeichen dafür setzen. Aber Gottes Treue soll eben nicht nur in unserem Privatleben deutlich werden, in unseren privaten Belangen, sondern eben auch offensichtlich in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben und im Gemeindeleben. Und in der Bibel gibt es gerade auch in diesem ganzen Text in Epheser 5 diese Passage, dass Christus und die Gemeinde wie eine Ehe verstanden wird. Christus hat alles für seine Gemeinde gegeben und die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde ist eine ganz enge Beziehung. So soll sie sein. Und Gemeinde soll wiederum ein deutliches Beispiel in dieser Welt sein für eine verbindliche Gemeinschaft, eine liebevolle Gemeinschaft, dass wir, da wo wir Gott als Vater gewonnen haben, uns als Geschwister lieben, wertschätzen, aufeinander hören, voneinander lernen, uns gegenseitig helfen, unseren Charakter zu schleifen. Und dazu gibt es auch im Hebräerbrief einen Vers, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Lasst uns aufeinander achten, Achtsamkeit lernen. Das heißt ja, immer wieder die Grenzen unserer Kommunikation erweitern, nachfragen lernen. Wie geht es dir? Oder bei einer Not nachfragen, wünschst du dir eine bestimmte Art des Umgangs? Wünschst du dir etwas Besonderes, Bestimmtes von mir in deiner Situation? Und vielleicht muss man dann auch eingestehen, dass man dazu gar nicht in der Lage ist, aber man kommt ins Gespräch, man gewinnt ein Stück Verständnis. Anteilnahme. Verbindlich dabei zu sein, seinen Platz mit seiner Persönlichkeit ausfüllen, nicht nur, wenn man etwas zu tun hat. Um das Thema Wertschätzung wird es nächste Woche gehen. In Gemeinde haben wir ja so zwei pulsierende Pole. Einmal ist das der Gottesdienst hier so als Herzstück, wo ganz viele zusammenkommen, wo Gottes Vielfalt am deutlichsten wird, bei den vielen Menschen, die an so einem Gottesdienst beteiligt sind, in ganz verschiedenen Bereichen. Und beim Kaffee trinken kann man auf so viele verschiedene Menschen stoßen, mit ihnen ins Gespräch kommen. Also ich glaube, wir bilden eine absolute Vielfalt ab. Gottesdienste sollen uns sammeln, uns miteinander und durcheinander aufbauen, bereichern. Einerseits dient Gott uns in so einem Gottesdienst, weil er präsent ist in seiner Vielfalt. Und andererseits dienen wir wieder Gott, indem wir uns beteiligen, dabei sind, einfach da sind mit unserer Persönlichkeit, indem wir unsere Begabung einbringen, unsere Freude mitbringen, indem wir Gott mit Liedern und Gebeten ausdrücken, was wir ihm gegenüber empfinden. Gottesdienste sollen einladend und ehrlich, kreativ, persönlich sein. In unseren Gemeinden ein notwendiges Maß an Vertrautheit und menschlicher Nähe zu garantieren, haben wir dann einen anderen Pol, nämlich unsere Hauskreise, Kleingruppen oder Impact, die Jugendgruppe, die sich am Freitag trifft, weil nur Kleingruppen einen kleineren, eben vertrauteren, persönlicheren Rahmen bilden für gegenseitige Anteilnahme, Ermutigung und Korrektur. Und wer da interessiert ist, in unserem Gemeindemagazin, was hinten ausliegt, sind unsere Hauskreise beschrieben und man kann an verschiedenen Tagen sich einen Hauskreis anschauen und solche Gemeinschaft im kleineren Kreis kennenlernen. Vertrauensbeziehungen sind die Grundlage gelingender Gemeinschaft. Für solche Beziehungen ist es unverzichtbar, dass wir einander in Liebe und Wahrheit begegnen. Da gibt es auch diese Bibelstelle im Epheserbrief, Kapitel 4. Wir wollen die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Ein sehr schönes Bild. Christus ist der Kopf und wir sind die Körperteile, verschiedene Körperteile. Und das zeigt ja auch, welchen Wert wir haben. Wenn wir Zahnschmerzen haben, dann geht es uns insgesamt schlecht. Und wir merken, nur weil etwas am Zahn nicht stimmt, ist unser ganzer Körper in Mitleidenschaft gezogen. Und so sollen wir uns verstehen als ein Körper, viele Menschen, viele Glieder an einem Leib. Wir wollen uns gegenseitig aufbauen, verbunden bleiben und so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Das ist Gottes Bild für diese Welt, Gemeinde, für diese Welt zeichenhaft, wie Gottes Treue und Liebe aussieht. Und Jesus ist uns ein Vorbild geworden mit seiner treuen Liebe. In Johannes 13, Vers 1 heißt es, er liebte seine Jünger, seine Freunde bis zum Ende. Und wir wissen, was das Ende war. Das menschliche Ende, das Kreuz, das zeigt das Ausmaß seiner Treue bis zum Schluss. Wir feiern jeden Sonntagabend mal und heute in Gruppen. Und so wie wir im Buch Hosea schon zeichenhaft hineingenommen wurden in diesen Rückkauf. Hosea hat seine treulose Frau zurückgekauft. So hat Jesus Christus uns zurückgekauft, losgekauft. Aus der Distanz zu Gott, versklavt unter die Macht der Sünde. Wenn wir Abendmahl feiern, dann denken wir daran, wir sind teuer zurückgekauft. Jesus hat für uns den höchsten Preis bezahlt. Die Treue Jesu ist der Grund, dass wir uns entscheiden, unsere Beziehungen verbindlich zu leben. In unseren privaten Beziehungen, in unseren gesellschaftlichen Bezügen, in denen wir leben. Seine Treue ist unsere Motivation, ein ganz starker Antrieb, verbindlich zu leben in allen Lebensbereichen. Amen.